wunderschöne Landschaften, Party und Erholung. Das ist Mallorca. Was wäre die Insel ohne die Menschen, die hier arbeiten, leben oder Urlaub machen? Wir stellen euch die Menschen vor, die auf ihre ganz individuelle Art und Weise mit der Insel verbunden sind. Die Mallorca-Menschen. Der Podcast.
Genau, endlich wieder Podcast Freitag. Die Mallorca-Menschen sind zurück. Am Anfang ganz kurz in eigener Sache. Die letzten 3 Wochen kam kein Podcast. Es war einfach nicht möglich, Leute ins Studio zu locken bei diesem schönen Wetter. Aber jetzt habe ich jemand ganz Besonderes wie immer im Studio, den Joe Petit. Hallo, schönen guten Tag.
Ja, grüß dich, mein Lieber. Grüß dich, danke.
Ja, ich habe erst neulich mal, es ist nicht so lange her, einen Post von dir wieder bei Facebook gesehen. Dachte ich, Mensch, den schreibst jetzt mal an. Dann habe ich dich angeschrieben und du hast gesagt, ja, machen wir sofort. Und es war super. Danke dir dafür, dass du hergekommen bist.
Ja, grundsätzlich auch mal herzlichen Dank, dass du auch wieder mal an mich gedacht hast. Also Bescheidenheit ist eine Zier, wie man ja sagt.
Ja, ist aber nicht notwendig.
Nein, ist schön. Wir haben uns ein bisschen aus dem Auge verloren die letzten Jahre. Nicht klar, jeder geht so sein Ding oder macht sein Ding. Aber wie gesagt, die Insel verbindet ja immer wieder, wie man heute wieder erkennen kann.
Auf der einen Seite verschluckt die Insel ganz viele Menschen, die dann auf einen Schlag nicht mehr da sind. Und dann gibt es so einen harten Kern, der schon so das ein oder andere Monatchen hier ist, ne?
Oh ja, das kann man so sagen, denn wir sind seit 27 Jahren auf der Insel und da hat man schon so einige kommen und gehen sehen, ja. Nicht? Und wir hatten ja das große Glück, dass wir also 16 Jahre lang hier einen Club gegründet haben und der funktionierte sehr, sehr gut. Das waren die Amigos in Mallorca. Mhm. Dadurch hat man natürlich auch ein riesiges Netzwerk aufbauen können. Und in diesem Netzwerk natürlich, da war natürlich ein starkes Kommen und ein Gehen.
Klar. Joe, jetzt gibt es da draußen 2 Leute, die gar nicht wissen, wer du bist. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es mehr sind.
Ja, vielleicht 3. Es wäre manchmal angebracht, wenn es mehr wären. Ne? Genau. Dann könnte man noch mehr erzählen.
Naja, aber erzähl doch mal von deiner Zeit in Deutschland. Was hast du da gemacht?
Ja, da muss ich ein bisschen zurück, weit zurückgreifen eigentlich.
Naja, ne? Dann gehen wir halt mal in die 80er Jahre.
Eigentlich könnte man noch einen Zehner draufpacken. Naja, eigentlich. Dann halt in die 70er. Also meine Arbeit und mein Tätigkeits- oder Wirken war in Deutschland. Ich war Schauspieler, richtig gelernter Schauspieler, wenn man das heute kaum noch hat, nicht? Heute sind ja mehr Darsteller als Schauspieler. Hatte mich aber von vornherein dem Theater verschrieben, nicht? Mhm. Und habe dann als Theaterschauspieler wirklich, also ich sag ja mal, auf den Brettern, die die Welt bedeuten, in Deutschland hin, hoch und runter gespielt.
Und was hast du da gespielt?
Du, alles, was sich anbot eben halt. Nicht? Ich war im festen Engagement zum Teil, ich war aber sehr, sehr viel auch einfach nur in Gastverträgen unterwegs. Ne? Mhm. Und mein ganz, ganz großes Los oder Glück war, ich habe dann die Spielleitung plötzlich von Hair bekommen in Deutschland. Und Hair war ja nun ein ganz bekanntes Musical, was 69 reinkam. Und ich als ganz junger Steppke, nicht, hatte das ganz, ganz große Glück, die ganz Großen kennenzulernen, die das machten. Der Castello aus New York war da, in München und so weiter und so weiter. Nicht? Und ich habe mich da so schnell durchgeboxt, nicht, und hatte dann plötzlich die Spielleitung, ohne zu wissen, wie Maria zum Kind kam. So ganz schnell ging das. Und dann habe ich dann eine neue Company aufgebaut. Nicht? Und dann sind wir nach Düsseldorf gegangen, von Düsseldorf nach Hamburg gegangen, haben Besenbinderhof gespielt und. Also ich war so 3 Jahre lang ein Hairman, ne? Okay. Und habe dann also auch die ganzen nachher Weltstars Weltstar war ja nun gar nicht der Jürgen Markus und solche Leute, die dann alle bei Hair gelandet waren, mit denen habe ich dann gearbeitet und gemacht und getan, nicht? Und also das war so mal der Grundstock. Mhm. Ne? Und das hat mir natürlich auch viel Bonus gegeben, eben in meinem Beruf. Nicht? Dann habe ich plötzlich Regien angeboten bekommen und da hat was getan und dort hat was getan. Nicht? Dann kam Family, dann gab es 2 Kinder, nicht? Und es ging immer weiter. Nicht? Und ich sehr neugierig, habe dann natürlich immer wieder verschiedene Dinge auch ausprobiert, weil ich so ein bisschen Tausendsasser drauf bin. Also ich bin auch Maler. Nicht? Ich habe dann angefangen zu porträtieren, weil mich das gejuckt hat. Und dann habe ich also bemerkt, nicht? Also die Leute, die sehen sich immer alle schöner, als sie in Wirklichkeit sind.
Und es dann, gab auch damals schon Influencer.
Ja, genau, genau, ja. Ja, und so ging das immer weiter, nicht? In erster Linie ging es einfach darum, dass man die Familie durchbekommt, ne? Mhm. Weil als selbst freischaffender Künstler hat man schon seine Sorgen,
ja.
Ne? So wie jeder Freischaffende eigentlich, ne? Aber im Künstlerbereich ist das manchmal noch schwieriger halt, ne? Ja. Und da muss man dann auch machen und tun, was man eigentlich jetzt so nicht möchte. Ne? Hauptsache, es ist ehrenwert.
Was wolltest du denn nicht tun und hast es getan?
Ach, na ja, nee, das kann ich so nicht. Du, was wollte ich nicht tun? Ich habe zum Beispiel, was ich nicht tun wollte, war irgendwann mal früher meinem Freund, der war Tapezierer und Maler, dem zu helfen, Häuser zu renovieren.
Okay, also
ich brauchte Geld, ich brauchte unbedingt Geld. So, und dann habe ich das also auch ein halbes Jahr lang gemacht. Ne? Und also solche Dinge eben halt. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, die sind eigentlich heute nicht mehr der Rede wert. Aber sie prägen einfach. Sie prägen einfach, ja. Nicht? Und mir hat es immer gut getan eigentlich.
Und wie kam es dazu, dass du nach Mallorca bist? Was war da der ausschlaggebende?
Eigentlich der springende Punkt war der, wir unsere Hobbys, Frau Cleo und ich, wir sind Reisende. Wir wollten immer viel verreisen. Und wir stellten uns auch vor, dass wir eines Tages nicht ein Haus haben, wollten wir eigentlich nie. Ne? Wir haben sogar einen Bausparvertrag gehabt, den haben wir dann wieder, nach 10 Jahren haben wir den gekündigt und mit Verlust wieder zurückgegeben, weil wir gar kein Haus bauen wollten. Nicht? Wir wussten auch gar nicht, was wir da machen sollen mit. Ne? Auf jeden Fall, wir wollten, unser Leben stellten wir uns vor, wenn es passt. Wir sitzen in einem großen Wohnmobil und fahren um die Welt. Das war so unser Märchen. Ne? Und das haben wir dann aber auch praktiziert in der ganzen Zeit über, wo die Kinder da waren, im Haus waren. Ne? Wir waren immer jede freie Minute, saßen wir im Wohnmobil und waren unterwegs. Ne? Okay. Und durch meine freiberufliche Tätigkeit konnte ich mir das öfters auch einrichten. Und das war schon ganz prima. Ne? Also es passte alles, es passte alles. Ne? Man war zufrieden. So, ja, und dann kam eines Tages die Tochter, die dann in die Jahre gekommen war, Abitur gemacht hat und sich mal auch ein Jahr lang so ein bisschen den Wind um die Ohren fegen lassen wollte. Mhm. Also hat sie sich beworben als Animateurin auf Mallorca.
Okay.
So, und wir, da wir nie Hotelurlaube gemacht hatten, wussten gar nicht, was das ist. Animation am Morgen, das hörte sich sehr schlüpfrig an. Oh, ja, auf jeden Fall, wir also gleich hinterher. Nicht? Was macht Töchterchen denn da? Ne? So, und dann war sie in Alcudia, war sie dann in einem Hotel engagiert, nicht? Und konnte da also wirklich sich entfalten. Und hat da den ganzen Laden geschmissen. Abends hat die da 300 Gäste, hat die da mit dem Mikrofon bearbeitet. Und
ganz der Papa.
Ja, so ähnlich. Aber wir waren sehr erstaunt eigentlich, weil die Janine war eigentlich immer das Mädchen, wo die Lehrer sagten, wir wissen ja, dass ihre Tochter das alles weiß und kann. Aber warum macht die denn mal nicht den Mund auf?
Also etwas introvertiert.
Total introvertiert am Anfang, immer gewesen. Und wir saßen dann da und kriegten den Mund nicht mehr zu, als wir unsere Tochter da in dem großen Garten eines Hotels sahen und da tanzten dann 30 Urlauber im Baströckchen rum und machten Spielchen.
Ja, da sieht man mal, dass jeder eine Bühne braucht,
ja,
die für ihn geschaffen ist.
Ja, ja, vor allen Dingen, wenn man mal auf sich gestellt ist, nicht, und nicht Mama und Papa an der Hand sind, ja, dass man sich selbst behaupten kann. Nicht? So, und das war natürlich klasse. Und das war der erste Eindruck Mallorca. Wir kannten also wirklich, wir waren schon zu dem Zeitpunkt, waren wir schon in Asien gewesen, in Amerika gewesen, überall, aber noch nie auf Mallorca. Noch nie. Nein, nö, das gab es nicht. Weil, ja, man hört danach diese Putzfraueninsel. Ja, das Wort, das gab es ja damals schon, ne? In den 90er Jahren. Ne? Und auf jeden Fall, wir haben diesen ersten Eindruck, den haben wir dann sofort positiv mit nach Hause genommen, nach Deutschland wieder. Und haben zu unserer Tochter gesagt, wenn du mal hier so ein kleines Apartment siehst, nicht? Das würden wir ganz gerne kaufen, nicht? Und für Urlaube einfach, ne? Das dauerte nicht lange, ein halbes Jahr später rief sie an. Wir haben zwar kein Apartment, aber das ist ein so schönes Grundstück und da ist ein ganz kleines Häuschen drauf. Da muss viel gemacht werden, aber das ist einfach ideal und ist auch vom Preis gut und so weiter. Ja, und wir haben uns das angesehen, spontan, wie wir immer waren, gekauft. Nicht? So, dann hatten wir was und wussten eigentlich gar nicht, was wir damit wollten. Denn wir dachten einfach so, dieses sorglose Apartment, wo man eben angeflogen kommt.
Und auf einmal hattest du
eine Finca. Auf einmal hat man da eine Finca mit 10.000 Quadratmetern.
Und Verantwortung.
Und Verantwortung, ne? Ja. Und dann gingen die Geschäfte eigentlich in Deutschland eine Zeit lang nicht so gut, weil ich hatte mich ja durch meine Selbstständigkeit, ich bin ja nicht nur am Theater habe ich gearbeitet, sondern ich habe ja dann, habe mir dann eine eigene Produktion aufgebaut. Ich habe es dann geschafft, oder sagen wir mal, sehr früh den Gedanken eines Talente-Wettbewerbs gegründet eigentlich, ne? Und habe dann diese Talentwettbewerbe, die habe ich dann einmal im Jahr gemacht, nicht 10 Tage lang, für die Messegesellschaft in Essen. Nicht? Und da ging es in die Grugerhalle und überall rein. Das war eine richtig geile Sache. Nicht? Da kamen also wirklich super Leute an. Nicht? So, und die bekamen dann Abos und tralala, die üblichen Geschenke. Nicht? Und vielleicht der ein oder andere Prozent wäre vielleicht auch aufmerksam geworden. Nicht? Ja, und ich habe aber natürlich immer sehr gute Juroren da gehabt. Ich war damals sehr befreundet und mit dem Gunter Gabriel, das war auch so ein deutscher Barde gewesen. Nicht? Mhm. Und mein Schulfreund war sogar noch der Papa Beimer aus der Lindenstraße, nicht? Der Luger. Und ja, und das waren alles so meine Juroren halt, nicht? Und das zog auch gleich, ne? Ja, und aus diesem Ganzen hat sich dann entwickelt, dass ich Konzertveranstaltungen gemacht habe. Und zwar, das war die Zeit gewesen, wo, sag mal, bekannte Leute von Costa Cordalis, alles, die ganzen Jungs, die da rumlümmelten, auch hier auf der Insel dann gelandet sind, nicht? Mhm. Nicht? Die hatten plötzlich einen Knick, die hatten alle nur einen Hit. Ne? Mhm. Der Hit war auch ausgenudelt, nicht? So, und man kannte sie alle, aber man konnte sie nicht mehr einsetzen irgendwie.
Es gab nichts anderes.
Es gab nichts anderes. So. Mhm. Und ich hatte das Glück, dass ich die dann sammeln konnte für wenig Geld, weil okay. Die mussten ja auch gucken, dass sie am Kacken blieben auf Deutsch.
Ja, ja, klar, natürlich.
Ne? Und dann kamen die und wir waren Freunde. Ne? Ich habe mit Costa Cordalis 3 Veranstaltungen gemacht, nicht? Und mit allen Leuten, die damals rumliefen, nicht, und an irgendwo einen Hit hatten.
Wann war denn das ungefähr?
Das war Ende der 80er bis in die 90er, Anfang der 90er hinein. Ne?
Also kurioserweise ist das jetzt gerade so auch die Zeit, wo der Ballermann so ein bisschen in Fahrt gekommen ist.
Richtig.
Mit dem Bierkönig und genau. Mit den ganzen Geschichten da drum. Genau. Da gab es ja jetzt erst neulich auf RTL 2 oder RTL Plus oder wo auch immer, gab es dann diesen Film hier.
Die Serie, genau. Die 6-teilige Serie, ja.
Genau, und in dieser Zeit hat es alles so gespielt.
Das hat genau in der Zeit gespielt, nicht? Und ich fand auch, also auf die Serie, da können wir gleich nochmal kurz einen Blick drauf werfen, weil da gibt es auch noch eine Verbindung zu mir wieder.
Ich hab's nicht geahnt.
Ja. Nein, aber es sind so Dinge, ich sag ja, Netzwerk oder Machen und Tun. Ich habe ja damals, ohne es eigentlich zu wissen, ich habe mit einem Freund immer Musik produziert, jede Menge, immer wieder. Liedchen gemacht mit Tralala und so weiter. So. Und dann gab es den ein oder anderen Erfolg dabei auch. Nicht? Das sah man ja dann in der GEMA-Abrechnung. Nicht? Aha, das ist ja gut verkauft worden und so weiter. Wo? Keine Ahnung. Ja, pass auf, nun kommt's. Und dann plötzlich erfahre ich jetzt, nach vielen, vielen Jahren, und zwar erst im vergangenen Jahr, ne, da habe ich, ich habe für den Peter Wackel, das ist hier auch so ein Sänger an der Playa, ne, der wohnt übrigens auch in Juckmajor hier. Für den habe ich eine neue Geschichte gemacht, nicht, für Augmented Reality, für seine Weinflaschen, da ist eine ganz verrückte Geschichte, ist wieder ein anderes Thema. So, aber und dann kamen wir ins Reden und da sagte er, ja, ich bin schon so und so lange da. Da sage ich, du, ich habe damals, haben wir mal einen Song gemacht, der hieß Mit alle Mann am Ballermann. Mhm. Sagte, Moment, mit alle Mann, hieß das alle Mann, Alemannia geschrieben? Mhm. Nicht alle Männer, sondern, sag ich, genau der war da. Nee, sagt er, den kenne ich. Sag ich, was, wie, kenn? Sagt er, den haben sie ja hier hoch und runter gespielt. Sag ich, wie bitte? Ne? Ich habe zwar GEMA-Abrechnungen gehabt, aber ich wusste nicht, dass das Ding überhaupt läuft. Okay. Hier läuft.
Ja, ja.
Ne? So, und Sag ich, das gibt's doch gar nicht. Ne? Und dann, er googelt und sieht, oh, ich wusste es wirklich nicht. Und wir finden den tatsächlich bei YouTube. Ne? Ein uraltes Teil halt, ne? Aber es funktionierte.
Du solltest dich regelmäßig mal googeln. Vielleicht ja. Fällt da noch irgendwas an GEMA ab.
Völlig verrückte Sachen. Ja, also wie gesagt, es hat sich so entwickelt alles. Ne? Und und wir sind natürlich dann hier mehr und mehr heimisch geworden. Ich habe von hier aus habe ich noch viel in Deutschland gemacht, nicht? Und das wurde dann immer weniger, weil man auch weniger Lust hatte, nicht? Und irgendwann möchte man ja dann auch so ein bisschen von den Früchten
seiner Arbeit
seine
leben.
Arbeit.
Ne?
Ja, ja.
Aber das hast du mir ja vorher kurz im Vorgespräch erzählt, du hattest aber auch Filmerfahrung, also du hattest mal einen Kommissar gespielt.
Ja, ja, das, wie gesagt, das war auch so eine Geschichte, also ich war ja eigentlich so ein eingefleischter Theatermensch, nicht? Also Theater war für mich wichtig, nicht? Und Film, das habe ich immer irgendwo so ein bisschen belächelt, nicht? Weil wie gesagt, so ganz große Talent muss man nicht haben. Nicht? Es gibt gute, ich will jetzt meine Kollegen da nicht in Frage stellen. Das meine ich damit nicht. Aber weißt du, wenn ein Take 30 Sekunden lang ist, dann brauche ich nur 30 Sekunden Text zu können. Mhm. Dann muss ich nicht einen Monolog von einer Stunde können. Nicht? Um den glaubhaft rüberzubringen. Nach 30 Sekunden ist Schnitt und dann wird wieder neu eingestellt und so weiter. Du weißt es ja selbst, wie das ist. So, und deswegen war das für mich eigentlich nur so zweitrangig. Und hab mich auch nie drum gekümmert. Gut, den einen oder den anderen Drehtag beim Fernsehen, den hat man mitgenommen eben halt, weil auch gut bezahlt wurde. Mhm. Aber dann kam plötzlich ein Filmangebot. Ne? Mhm. Denke ich, aha, gucken, was ist das denn? Ne? Und siehe da, ganz vorne, weltbekannter Schauspieler, Helmut Berger. Ne? Mhm. Und der war ja schon zu Urzeiten verschrien als sehr kompliziert und schwierig. Nicht? Und das durfte ich dann, also die Dreharbeiten, die gingen 4 Monate, nicht? Und das durfte ich 4 Monate lang durfte ich dann auch erleben. Nicht, dass ein Schauspieler morgens, bevor er überhaupt in die Gänge kommt, auf den Baum erstmal steigt, nicht? Und alle Leute sagen, ey, komm doch runter, wir wollen anfangen. Nö, ich finde das hier oben so gut, oder leck mich doch am Arsch. Nicht? Und noch den Rest Alkohol vom Abend davor verarbeiten muss und. Also, Gott hab ihn selig, okay, wie auch immer.
Ne? Dann sei froh,
und das war natürlich eine super Geschichte für mich, weil da war Helmut Berger, da war Udo Kier, da waren so viele Leute da plötzlich am Set, nicht, die man also schon verbeugte man sich schon vor eigentlich. Ne?
Wann hat dir das letzte Mal jemand gesagt, dass du dem Klaus Kinski relativ ähnlich siehst?
Das letzte Mal hat mir das gesagt vor 3 Tagen erst.
Also ich bin nicht der Einzige.
Es gibt auch eine Story. Nicht? Direkt mit Klaus Kinski nicht, aber da gibt es ja noch einen anderen. Das war der Franke, nicht? Horst Frank.
Horst Frank, kenne ich auch.
Genau. Ja. Und viele haben mich mit
Blonde.
Horst Frank verwechselt, in der Tat.
Ah, okay.
So. Und in der Tat habe ich, es gab eine Serie, die nannte sich Die Journalistin. Ich sag jetzt auch mal, Ende der 70er. Ne? Mhm. So. Und in dieser Serie spielte Horst Frank mit, nicht? Und ich bekam plötzlich eine Rolle da drin. So.
Ach.
Ja, und dann sitzen wir beide, wirklich, das ist authentisch, wirklich nachweisbar, wir sitzen beide den ganzen Tag in Hamburg, im Theater, auf der Treppe, weil die hatten sich völlig zeitlich verkalkuliert, das sollte morgens um 8 Uhr losgehen und abends um 8 saßen wir immer noch da, nur mit dem kleinen Unterschied, ne? Horst war der Flasche sehr vertraut.
Okay.
Ne? Und ich bin, also weiß ich nicht, 5-mal bin ich am Besenbinderhof, am Zopp in Hamburg, bin ich zur Bude gerannt, nicht? Um Nachschub zu holen. Nicht? Und wir saßen da, nicht? Und wir haben also, es war, muss ich sagen, ein sehr schöner Nachmittag, aber der Dreh, der wurde verlegt.
Ging wahrscheinlich nicht.
Das war meine Begegnung mit Horst Frank, ja, ja.
Naja, so laufen einem doch übers Leben hinweg einige Menschen über den Weg. Ne? Bei manchen denkt man, da könnte mal was draus werden und du hörst dann irgendwann 10 Jahre später, Mensch, der hat es geschafft oder so.
Ja, 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 natürlich. Nee, also eines, was mich freut, ist, mein Sohnemann ist in meine Fußstapfen getreten, ne? Macht auch nicht Film, macht Theater, hat ein eigenes Theater in Berlin, ne? Und hat natürlich dadurch, durch diese Corona Story natürlich auch schwer gelitten. Mhm. Nicht? Und ja, wie auch immer. Aber jetzt läuft es wieder, jetzt läuft alles wieder an. Und kommende Woche treffen wir uns in Hamburg, weil er spielt auch im Hansa-Theater in Berlin, in Hamburg, nicht? Mhm. Als Gast. Ja, also wie gesagt, das ist eine schöne Sache. Ne?
Jetzt kommen wir mal auf das Thema Zufälle zu sprechen.
Zufälle, ja. Naja, man glaubt ja meistens nicht an Zufälle. Manche sagen, ja, das ist alles gesteuert irgendwo, nicht? Das Universum und wie auch immer.
Nicht? Wir gehen von Zufällen aus.
Wir gehen mal von Zufällen aus, ja. Ein Zufall, ein ganz merkwürdiger Zufall ist passiert im vergangenen Jahr. Der Bodyguard von Peter Maffay, den ich auch kannte, ich kenne ja auch beide, Peter Maffay, mit dem habe ich auch schon mal zu tun gehabt, also eine andere Nummer ist das wieder. Mhm. Also,
es gibt viele Äste leiden deinem Baum.
Ja, ja. Naja, auf jeden Fall, der Bodyguard, der Jumbo wird der genannt, weil so ein Riesenkerl ist, nicht? Naja, wie auch immer. Ich sprach Jumbo an, weil ich wusste, dass die Tanja, also die Frau von Peter Maffay, dass die geschieden wurden, etc. pp. Und sie auch die Finca verlassen muss. Mhm. Das ist ja nicht, sind ja keine Geheimnisse, ist ja alles offen. Und dann sagte ich, und unsere beiden Kinder, die Janine und der Timo, die hatten uns schon angestoßen, hört doch auf, Mensch, verkauft doch die Finca, ihr arbeitet hier zu viel und macht doch und tut. Mhm. Und eigentlich war das keine Option für uns, eigentlich überhaupt nicht, warum sollten wir? Ne? Und auf jeden Fall, der Druck kam eigentlich, ne? Hört doch mal auf, nicht? Und wir können euch das bieten und jenes bieten und finanziell braucht es doch auch nicht und hin und her. Um es kurz zu machen, wir waren jetzt entschlossen, tatsächlich die Finca anzubieten. Mhm. Ne? Und das erste Angebot ging jetzt an die Tanja, die Frau von Peter Maffay. Ne? Mhm. Sagte ich dann dem Jumbo, hör mal, ruf doch mal die Tanja an, ne? Ob wir uns nicht morgen mal treffen können und so weiter. Ne? Finca angucken und so weiter, weil die sucht ja was, die braucht ja eine Bleibe. Ne? Oh, das ist eine gute Idee, sagt er, eine gute Idee. Ruft mich tatsächlich am nächsten Tag an, nur ging es nicht mehr um die Tanja, sondern um was ganz anderes. Und zwar sagt er, hör mal, ich habe hier jemanden gerade hier getroffen, der ist interessiert an deiner Finca. Sag ich, hä? Sagt er, du kennst den und der kennt auch dich. Sag ich, jetzt wird's spannend. Sag mal, nein, Geheimnis.
Ich kenne doch niemand.
Also ähnlich, ja. Oha, sag ich, ja gut. Sagt er, kann ich mal gleich vorbeikommen? Komm vorbei. Kommen da zwei Motorräder an, zwei schwere Maschinen. Ne? Also der eine, der Jumbo, nicht? Also ist auch so ein kräftiger Motorradfahrer. Ne? Und der andere kommen da hochgefahren. Ich denke, Moment. Und in der Tat, den kennst du. Den kennst du. Und der interessiert sich für deine Finca. Helm runter, erstmal große Umarmung. Jetzt muss man sagen, ich umarme da einen Mann, den habe ich 35 Jahre nicht gesehen. Wohl alles über ihn gewusst, aber nicht gesehen. Ne? Weil, jetzt kommt der Zufall, dieser Mann war mit meinem Sohn in der Jugend befreundet. Okay. Und zwar lange Zeit befreundet, die sind sogar zusammen in Konfirmationsunterricht gegangen und was nicht alles. Der ging bei uns ein und aus. Dann hat sich durch Berufswahl, Studium etc. haben sich die Wege getrennt. Ne? So, man wusste nur noch voneinander, aber mehr auch nicht. Mhm. Und dann steht der da plötzlich, Henning Baum.
Wie ein Baum in der Landschaft.
Und sieht das und steht da auf der Terrasse und sagt, das ist es, genau das. Weil er war hier 4 Monate im Gange, die haben hier eine sechsteilige Staffel gedreht, der König von Palma.
Palma, genau.
Ich will immer von Mallorca sagen. Genau, wo er die Hauptrolle spielte, nicht? So in Anlehnung an diesen Meiselmord damals, Bierkönig. So, und wie gesagt, und der war hier auf der Suche, nicht? Auf und nach einer Bleibe, hatte sich auch in die Insel verliebt, mit Frau und Kind und so weiter. Nicht? Und das war's dann. Am nächsten Tag kam die Frau dazu, die Kinder. So, und um es perfekt zu machen, fehlte also nur noch der Vertrag. Und den haben wir innerhalb von ganz kurzer Zeit gemacht. Und das war's.
Und das Beutelchen mit den goldenen Talern.
Ja, jetzt schmeiße ich mit den goldenen Talern rum, genau. Und das Schöne daran ist einfach, dass wir so eine enge Freundschaft aufbauen konnten in der Zeit. Ne? Weil, wie gesagt, es ist schön. Der geht bei uns ein und aus, wir gehen auf unsere alten Finke ein und aus. Nicht? Wir machen da jetzt ein Festchen wie früher, so ein Jerbas-Fest nennt sich das, wo man Jerbas macht den ganzen Tag lang. Ne?
Trinkt oder macht?
Nee, wir stellen das machen, die selber her und nach 4 Monaten ist der reif und dann...
Das sind so Feste, die man alle 4 Monate wiederholen muss, weil man muss ja dann das Ergebnis ja auch mal trinken.
Und wieder neu machen. Ja, aber in Jerbas kann man nur einmal im Jahr machen, denn zu der Zeit, wenn die Kräuter alle reif sind halt. Ja, also das ist momentan die Situation, also sehr entspannt alles, sehr, sehr schön.
Genau, und jetzt hauen wir noch ein bisschen was raus in dem Podcast, weil du hast mir gerade erzählt, es wird eine 2. Staffel von Der König von Palma geben.
Oh ja. Oh ja, das darf man laut sagen, weil wie gesagt, das war erst geplant und dann hin und her, aber es steht jetzt fest, die 2. Staffel beginnt in diesem Jahr, also der Dreh beginnt in diesem Jahr, nicht? Das ist also kein Geheimnis mehr und dann im kommenden Jahr, 2023, heißt es wieder König von Palma, 6-teilige Staffel.
Können die nicht noch eine Rolle für dich da reinschreiben?
Auf die Idee war ich noch nicht mal gekommen.
Ja, siehste, dafür bist du ja jetzt bei mir.
Naja, muss ich mit dem Henning reden, weil er hat ja nur den allerdicksten Draht.
Ja, mach das doch mal.
Ah ja. Es werden ja wieder 2000 Statisten gesucht.
Naja, ich repräsentiere schon mal 3, also von dem her.
Ach, wie schön.
Ja. Lieber Joe, ich denke, irgendwann müssen wir nochmal einen 2. Teil von dem Podcast machen. Gott, ja, für heute... Ja. Haben wir genug geredet?
Oh ja.
Ich bedanke mich recht, recht herzlich, dass du da warst in meinem kleinen Podcast-Studio in Juckmajor.
Für die Aufmerksamkeit ebenfalls, Dankeschön. Genau,
hattest ja einen weiten Weg von Palma hierher. Ist ja auch immer nicht so...
Ich wohne nach wie vor in Alcudia.
Du wohnst noch in Alcudia?
Ich habe nur die Finca verlassen, da wohnt jetzt Freund Henning. Und ich wohne in Aucanada, da an dem Golfplatz.
Noch von weiter, noch Stückchen, weiter
ein paar Kilometerchen weiter, aber wir kennen ja die Entfernungen auf der Insel, das ist ja nichts.
Dann bedanke ich mich bei dir. Ebenfalls. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht und irgendwann demnächst hören wir uns mal wieder.
Vielen Dank auch.
Ich danke dir.
Und ich wünsche allen einen schönen Tag.
Ebenso. Tschüss.
Die Mallorca-Menschen Feedback. Sende uns dein Feedback per WhatsApp-Sprachnachricht an 644 152 144 und du bist in einem der nächsten Podcasts mit dabei.